Weltmarkt, der Podcast der deutschen Außenwirtschaft.
Präsidentin rufen ihr Tausende zu. In der Nacht tritt Claudia Scheinbaum vor ihre Anhänger im Zentrum von Mexiko-Stadt. Zum ersten Mal seit 200 Jahren haben wir Frauen es zur Präsidentschaft geschafft.
Anfang Juni wurde in Mexiko gewählt. Wie erwartet blieb die Regierungspartei Morena an der Macht, allerdings mit einem neuen Gesicht an der Spitze des Landes. Mexikos erste Präsidentin heißt Claudia Scheinbaum. Sie ist 61 Jahre alt, die Enkelin von europäischen Holocaust-Vertriebenen, ehemalige Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt und habilitierte Physikerin. Weltmarkt möchte wissen, was der Ausgang der Wahl für die zweitgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas bedeutet und wie sich die Situation für deutsche Unternehmen im Land darstellt, vor allem in der Automobilbranche, einer der Schlüsselindustrien. Im zweiten Teil des Podcasts hören Sie dazu Tim Jenisch vom deutschen Unternehmen Kern Liebers, das als Automobilzulieferbetrieb unter anderem spezialisierte Federn für Fahrzeuge fertigt und in Mexiko schon seit 40 Jahren tätig ist.
Das Wachstum hat sich verstärkt, ja, das nimmt man wahr. Es hat sich weiter beschleunigt. Was sich aber vor allem verändert hat, sind die Unternehmen, die sich ansiedeln, waren früher die US-Amerikaner als auch beispielsweise die Deutschen. Sehr stark in den Investitionsstatistiken sind zwischenzeitlich auch gerade die asiatischen oder vor allem auch die chinesischen Unternehmen viel präsenter hier in Mexiko mit ihren Lokalisierungen. Und ich denke, das ist sehr markant.
Aber zuerst sprechen wir mit Edwin Schu, seit 3 Jahren für Germany Trade and Invest in Mexiko tätig. Davor war er auch für GTAI in Kolumbien und Brasilien. Insgesamt hat er schon ein ganzes Jahrzehnt Lateinamerika-Erfahrung. Hallo Herr Schu, es ist gerade gewählt worden bei Ihnen in Mexiko. Die klare Gewinnerin mit 60% der Stimmen ist Claudia Scheinbaum. Sie gehört wie der bisherige Präsident Obrador der Morena-Partei an, arbeitet schon seit der Jahrtausendwende mit ihm zusammen. Da fragt man sich natürlich, bleibt jetzt alles beim Alten?
Also gut, man muss noch abwarten, wie sie sich jetzt wirklich outet. Das ist so ein bisschen die Ungewissheit, weil sie bisher eben unter dem Schatten von López Obrador stand. Und ob sie sich jetzt eben als Präsident loslöst und ihre eigene Linie geht. Zum Beispiel in Sachen Klima, Energie ist sie viel fortschrittlicher als er. Aber manche denken auch, dass López Obrador weiterhin die Fäden ziehen wird von hinten. Er sagt zwar, er will sich zur Ruhe setzen, aber manche sind sich da nicht so ganz sicher, ob er das wirklich dann tun wird.
Und was denken Sie?
Ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann ihren eigenen Weg gehen wird. Und sie hat doch sehr viel Macht. Also eben, wie schon gesagt, hat sie sehr viele Stimmen bekommen und gleichzeitig überraschenderweise auch im Kongress die 2-Drittel-Mehrheit erreicht. Vorher wurde eigentlich nur mit der 50% Mehrheit gerechnet. Und jetzt hat sie die 2-Drittel-Mehrheit, die für Verfassungsänderungen notwendig ist. Also kann wirklich viel durchführen, viel ändern. Und ja, die Leute sind gespannt, eben was sie dann daraus macht.
Wie verschieden sind denn der Vorgänger und die Nachfolgerin?
Also López Obrador ist wirklich ein Populist und hat auch irgendwie aus dem Bauchgefühl heraus regiert. Sie ist viel sachlicher. Also sie ist eben Wissenschaftlerin. Das kann aber auch also jetzt ein Vorteil sein für die nächsten Jahre, dass die ganze Regierung wieder etwas sachlicher arbeitet, weniger Populismus und mehr eben konkrete Aktionen, mehr Pragmatismus.
Sie haben eben gesagt, man kann besonders bei den Themen Klima und Energie auf Änderungen hoffen. Worum geht es da konkret?
Klimaschutz und vor allem der Zugang zu Strom aus erneuerbaren Energien, das ist so der Stein im Schuh von vielen deutschen Unternehmen, die eben teilweise große Stromverbraucher sind hier im Land, weil sie hier produzieren und Fabriken haben. Aber der Zugang zu grünem Strom war in den letzten Jahren ist immer schwieriger geworden, weil López Obrador, der ein bisschen so ein Weltbild hat aus den 60er, 70er Jahren, der will große, mächtige Staatsunternehmen, Pemex im Erdölsektor und den staatlichen Energiekonzern CFE, der wiederum auf fossile Brennstoffe setzt. Und in den letzten Jahren wurden eigentlich kaum Konzessionen für neue Wind- und Solarparks gegeben. Das heißt, die Unternehmen mussten Strom von der CFE beziehen, die wiederum eben auf fossile Brennstoffe setzt. Also das war ein großes Problem. Und da ist jetzt die Hoffnung, dass Scheinbaum eben auch dank ihrem Hintergrund im Bereich Klimaschutz hat sie auch geforscht, dass sie da eben Änderungen durchführt und wieder mehr grünen Strom auch im Land zur Verfügung stellt.
Wie sieht es denn aus im Bereich Infrastruktur?
Also López Obrador hat in den letzten 6 Jahren wirklich merkwürdige Entscheidungen getroffen und auch schlimme Entscheidungen im Bereich Infrastruktur. Er hat zum Beispiel den neuen internationalen Flughafen in Mexico City, der schon im Bau war, den Bau abgebrochen. Und da mussten dann trotzdem noch Verträge bezahlt werden. Und der war auch von Norman Foster entworfen, also ein tolles Projekt. Und die Regierung hat schlussendlich eigentlich $6 Milliarden dadurch verloren. Dann hat er auch so Pharaonenprojekte, eins davon, die Zugstrecke Tren Maya im Süden in der Halbinsel Yucatan, die also erstmal betriebswirtschaftlich gar nicht geprüft wurde, ob da Nachfrage besteht. Aber er wollte eben ein Projekt haben im Süden. Und dann auch jetzt unter wirklich dramatischen Umweltschäden gebaut wird immer noch. Die haben da Tausende von Metallpfeilern in den Boden reingetrieben. Das ist so ein empfindlicher, also Karstlandschaft. Also wirklich schlimme Umweltschäden. Die Regierung gibt jetzt keine Zahlen bekannt. Das Militär ist auch in den Bau involviert, aber es wird auf 20 Milliarden geschätzt, also 20 Milliarden Dollar, die da ausgegeben wurden. Und das Geld fehlt dann an anderer Stelle, wo wirklich wichtige Projekte nicht weitergeführt wurden. Zum Beispiel eine Zugstrecke zwischen Mexiko und der Stadt Querétaro, wo wirklich dann viele täglich hin und her pendeln, die eigentlich mehr Sinn machen würden als so ein Projekt im Süden.
Ja, okay. Da besteht also Handlungsbedarf. Und ansonsten, was würden Sie sagen, muss Sheinbaum ganz dringend jetzt angehen?
Das Thema Sicherheit. Unter keinem Präsidenten gab es so viele Morde. Und ich habe gestern auch nochmal die Statistik gesehen von den gefährlichsten Städten weltweit. Das sind die also mit der höchsten Mordrate. Die ersten 6 werden von mexikanischen Städten belegt. Das ist also schon tragisch. Es sind eben vor allem die Drogenkartelle, die sich da noch gegenseitig bekämpfen und die einfach in den letzten Jahren noch mehr Macht bekommen haben. López Obrador hat ja immer die Devise Abrazos, no balazos, also zu Deutsch Umarmungen statt Kugeln. Aber das hat eben nicht funktioniert bei Kartellen, die schwer bewaffnet sind, also fast schon auf Kriegsniveau bewaffnet, die auch dank dem Fentanylhandel auf Geld schwimmen und die jetzt eben Landesteile unter ihrer Kontrolle haben. Das ist, wenn man 2 Stunden von Mexico City in den Westen fährt, kommt man nach Michoacán und da sind wirklich dann Checkpoints von den Kartellen, da ist kein Militär, keine Polizei und Autos fahren teilweise ohne Kennzeichen rum und nachts darf man da sowieso nicht langfahren.
Und das hat auch Auswirkungen auf deutsche Firmen?
Es gibt viele Überfälle auf LKWs, die zum Beispiel Waren vom Hafen zur Fabrik bringen und eben auf den Landstraßen oder Hauptstraßen ist es einfach unsicher und zur Überwachung dieser LKWs fallen dann zusätzlich Kosten an und das ist wie gesagt auch für deutsche Unternehmen ein negativer Faktor hier im Land.
Wie sieht es denn überhaupt aus mit dem Interesse von Unternehmen, sich in Mexiko zu engagieren?
Ich muss sagen, eigentlich trotz dem Thema Sicherheit boomt das hier an ausländischen Investitionen. Es sind also aktuell 2100 Firmen mit deutschem Kapital hier im Land und viele schon seit Jahrzehnten. Volkswagen seit den 60er Jahren hier produziert, auch BMW, Mercedes, Audi und also die größten deutschen Firmen sind aber Automobilzulieferer, also gar nicht die Hersteller, sondern die Zulieferer. ZF Friedrichshafen und Continental haben beide 25.000 Mitarbeiter im Land ungefähr und 20 Werke jeweils. Und da kommen auch laufend neue Werke hinzu. Dann haben wir jetzt BMW, die gerade 800 Millionen Euro investieren, um das Werk in San Luis Potosí umzurüsten und da zukünftig Elektroautos zu produzieren. Die haben jetzt gerade den Grundstein gelegt für ein Batteriewerk dort. Und also es sind sehr viele Investitionen und kommen auch laufend neue hinzu.
Das bezog sich jetzt alles auf die Automobilindustrie, eine der Schlüsselbranchen.
Ja, richtig. Also etwa 40% der ausländischen Direktinvestitionen sind im Automobilsektor. Wir haben jetzt Tesla, die im Norden Mexikos ein Werk planen. Jetzt zuletzt auch BYD aus China, die auch angekündigt haben, ein Werk in Mexiko zu bauen. Also das ist wirklich der wichtigste Sektor. Und Mexiko ist auch der 7. PKW-Produzent weltweit und gleichzeitig der 4. Hersteller von Autoteilen, also noch an Deutschland vorbeigezogen bei der Produktion von Autoteilen.
Und warum konzentrieren sich da so viele auf Mexiko?
Das Land bietet verschiedene Vorteile. Zum einen natürlich die geografische Nähe zu den USA. Dann hat man auch gute Infrastrukturverbindungen, also Zugstrecken an die USA für den Gütertransport. Dann bekanntermaßen das was früher NAFTA hieß, jetzt heißt es USMCA-Abkommen, also dass man zollfreie Waren, die in Mexiko produziert sind, dann an die USA liefern kann. Dann hat man bereits eine breite Industriebasis hier vor Ort. Das heißt, gerade im Automobilbereich sind Zulieferer schon hier oder auch Kunden. Und dann spielt auch das Lohnniveau eine Rolle. Also ein Fabrikarbeiter kostet in Mexiko monatlich etwa 600 oder 700 Dollar aktuell. Und was ich aus China höre, ist es dort quasi das Doppelte. Das sind also verschiedene Faktoren, die für Mexiko sprechen.
Mexiko bietet sich also an als Eingangstor in die USA. Aber es gibt auch noch Mexiko selbst als Markt, oder?
Auf jeden Fall. Also das Land hat ja 130 Millionen Einwohner, also auch ein großer lokaler Absatzmarkt und kann gleichzeitig auch als Basis dienen, um, sag mal, von hier aus Zentralamerika noch mit zu bedienen und auch teilweise ganz Lateinamerika. Das machen Unternehmen auch.
Und wie wichtig sind E-Autos?
Die Zulieferer rüsten eigentlich ihre Werke um auf Produktion von Teilen für Elektroautos. Auch BMW und Volkswagen rüsten um auf die Herstellung von Elektroautos. Also das ist ein Riesenthema. Und dann haben wir gleichzeitig eben neulich BYD die Ankündigung, dass sie auch in Mexiko produzieren wollen. Der Absatz hier lokal ist schon von diesen chinesischen Elektroautos stark gestiegen in den letzten Monaten. Aber die USA befürchten natürlich, dass sie dann von hier aus auch an die USA Elektroautos liefern wollen, also die chinesischen Unternehmen. Das ist natürlich nicht im Sinne der Amerikaner, die auch kürzlich erst massive Zölle erhoben haben auf E-Autos aus China. Und wenn jetzt die Chinesen kommen und Intimexico als eine Art trojanisches Pferd nutzen, um dann hier zu produzieren und dann zollfrei sogar an die USA zu liefern, das ist natürlich nicht im Sinne der USA. Und ich denke, die werden da auch einen Weg finden, das dann zu verhindern.
Muss sich dann Mexiko vielleicht sogar in Acht nehmen, dass es nicht zwischen die Fronten gerät?
Also Mexiko ist jetzt seit letztem Jahr der wichtigste Handelspartner der USA. Das heißt, man steht ganz klar auf der Seite der USA hier. Der Handelsaustausch zwischen den beiden Ländern lag bei 800 Milliarden Dollar. Weltweit gibt es keine anderen zwei Länder, die so viel handeln. Wenn man es mal vergleicht mit Frankreich und Deutschland, da war der Handelsaustausch bei 200 Milliarden Dollar. Das heißt, die USA haben wirklich Priorität. Und am Ende macht Mexiko auch das, was die Amerikaner sagen.
Was würden Sie denn Neuankömmlingen generell raten, die in Mexiko einen Standort eröffnen?
Man sollte nicht die Verwaltungsprozesse unterschätzen, also die Bürokratie. Die Unternehmensgründung läuft relativ zügig, aber dann irgendwie Importlizenzen für Maschinen zu bekommen oder auch allein Waren durch den Zoll zu kriegen, dauert sehr lang. Die Zulassungsbehörde für Medizintechnik und Pharmaprodukte, die arbeitet auch sehr langsam. Da muss man teilweise 3 Jahre warten, bis ein neues Produkt zugelassen wird, während das in anderen Ländern, auch in Lateinamerika, eigentlich 1 Jahr dauert oder nur ein paar Monate. Und inzwischen gibt es auch teilweise Probleme, dass kein Personal gefunden wird, weil eben so viele ausländische Firmen ins Land kommen und sich dann schon gegenseitig Ingenieure abwerben, Vertriebsingenieure, die eben gefragte Leute sind hier vor Ort.
Fachkräftemangel, offensichtlich ein weltweites Problem. Vielen Dank, Edwin Schuh in Mexico City. Gleich erfahren wir von Tim Jenisch, der für das Schwarzwälder Unternehmen Kern Liebers mehrere Standorte in Mexiko und den USA leitet, wie er die Situation im Land wahrnimmt.
Die gesamte Sicherheitsthematik muss man sehr differenziert betrachten. Es ist nicht, dass man in Mexiko landet und überall in Gefahr ist.
Bevor wir mit ihm sprechen, kommen wir jetzt zu einem neuen Fördersystem für Innovationen in Mexiko, das auch für deutsche Unternehmen spannend sein kann. Konkret und kompakt. Mexiko will sich künftig noch besser als Standort für Produktion, Verarbeitung und industrielle Fertigung von Gütern positionieren. Dies gilt insbesondere in einigen Schlüsselsektoren wie zum Beispiel der Halbleiterindustrie, der Automobilbranche, der Medizintechnik, der Pharmabranche und der Nahrungsmittelindustrie. Dabei sollten ausländische Unternehmen nicht nur den mexikanischen Markt, sondern auch Nordamerika im Blick haben. Denn dorthin ist man über das Freihandelsabkommen USMCA verbunden, das es möglich macht, zollfrei in die USA und nach Kanada zu exportieren, solange die Ware mexikanischen Ursprungs ist. Aber auch mit vielen Staaten Südamerikas und der restlichen Welt hat Mexiko Freihandelsabkommen vereinbart. Etwa das transpazifische CPTPP, das verbindet es unter anderem mit Australien, Japan, Neuseeland und Vietnam. Damit Mexiko als Standort noch attraktiver wird, hat es im Oktober vergangenen Jahres ein Fördersystem für ausländische Investitionen aufgelegt. Das besteht vor allem aus Steueranreizen. Wer in den Genuss dieser Vergünstigungen kommt, darf den Kaufpreis der in Mexiko zu nutzenden Produktions- oder Verarbeitungsanlagen anteilig von der Steuer absetzen, und zwar mit bis zu 89%. Dies gilt bis Ende 2024. Außerdem wird begünstigt, wer mehr für die Qualifizierung seiner Mitarbeitenden ausgibt, und das sogar bis Ende 2025. Außerdem verbessern sich die Standards für mexikanische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dafür sorgt zum einen das USMCA, das soziale Mindeststandards festlegt und so verhindert, dass sich Mexiko mit Lohndumping unlautere Vorteile verschafft. Zum anderen wurde gerade der Mindestlohn erhöht für das Jahr 2024 um 20%. Dennoch bietet Mexiko weiterhin ein attraktives Lohnniveau bei gut qualifizierten Arbeitskräften. Jetzt zu Tim Jenisch, der seit 8 Jahren für Kern Libers in Mexiko ist, inzwischen alle in Nordamerika gelegenen Standorte leitet, inklusive der US-amerikanischen. Das deutsche Unternehmen stellt hochkomplexe Teile und Baugruppen her, mit einem Schwerpunkt in Federn und Stanzteilen, ist in 17 Ländern und in vielen Industrien unterwegs, vor allem aber in der Automobilindustrie. Herr Jenisch, wie kommt es, dass Kern Libers auf der ganzen Welt Werke betreibt?
Also grundsätzlich ist es für unsere Kunden wichtig, dass wir nahe bei ihnen sitzen. Und unsere Kunden sind sehr international aufgestellt. Um die Frage eigentlich genauer zu beantworten, müsste man eigentlich etwas in die Geschichte eintauchen. Wir haben im Schwarzwald angefangen mit der Herstellung von Federn für die Uhrenindustrie. Das war vor 130 Jahren. Und von dort, wo auch bis heute noch unsere Wurzeln sind, haben wir uns natürlich entwickelt. Also aus diesem heimischen Wachstum sozusagen heraus, dann andere Produktsegmente erschlossen. Zudem gehört zum Beispiel auch dann 1965 der Sicherheitsgurt beziehungsweise die Rückholfeder für den Sicherheitsgurt. Und dieser Sicherheitsgurt wurde natürlich relativ schnell auf der ganzen Welt auch benötigt und folgedessen auch die Rückholfedern für diese Sicherheitsgurte. Das war sicherlich für Kern Libers ein starker Exportfaktor.
In Mexiko ist Kern Libers jetzt seit rund 40 Jahren inzwischen mit 1.000 Beschäftigten. Wie sehen Sie denn die aktuelle Dynamik in der Wirtschaftsentwicklung des Landes?
Das Wachstum hat sich verstärkt, ja, das nimmt man wahr. Es hat sich weiter beschleunigt. Was sich aber vor allem verändert hat, sind die Unternehmen, die sich ansiedeln. Waren früher die US-Amerikaner als auch beispielsweise die Deutschen sehr stark in den Investitionsstatistiken, sind zwischenzeitlich auch gerade die asiatischen oder vor allem auch die chinesischen Unternehmen viel präsenter.
Was würden Sie sagen, sind die größten Herausforderungen in Mexiko?
In Mexiko ein Unternehmen zu betreiben, ist sicherlich anspruchsvoller als in vielen anderen Ländern. Es gibt eine Vielzahl von gesetzlichen Anforderungen, ob jetzt vom Arbeitsamt, Zivilschutz oder vom Finanzamt. Natürlich ist Personalmangel in Mexiko ein großes Thema. Das treibt eigentlich alle Unternehmen um, die sich in den industriellen Ballungszentren, wie es beispielsweise im Bajío oder in Nuevo León aufhalten. Die Rotation in den Unternehmen ist folgedessen sehr hoch und auch die Gehälter steigen ständig. Und das starke Wachstum in diesen Ballungszentren führt natürlich auch dazu, dass die Infrastruktur immer etwas hinterherhinkt. So sind zum Beispiel die Stromnetze instabil oder auch der grüne Strom, der ja für uns Unternehmen sehr wichtig ist, um unsere CO2-Bilanzen zu verbessern, ist doch recht selten. Und dann ist sicherlich auch wichtig zu erwähnen das Thema Kriminalität und Korruption. Auch wenn es sich im Land vielleicht etwas anders darstellt, als wir das vielleicht aus den deutschen Medien teilweise wahrnehmen, prägt es doch das Land und schränkt auch die Unternehmen als auch deren Mitarbeiter ein. Also es gilt einfach, besondere Vorsicht zu bewahren und auch Prävention zu setzen.
Sie haben ja gerade auch den grünen Strom genannt. Könnte sich da mit Claudia Scheinbaum etwas ändern?
Also davon gehen wir eigentlich alle aus. Es hat sich die Scheinbaum im Wahlkampf als auch zuvor schon eigentlich als Umweltaktivistin auch stark gemacht. Also es ist eigentlich davon auszugehen, dass sie durchaus das Thema grüne Energie deutlich ernster vorantreiben wird, als es die aktuelle Regierung getan hat.
Was die neue Präsidentin auch angehen müsste, ist die Kriminalität. Das fordern ja viele. Ein Problem beispielsweise, es sollen auch regelmäßig LKWs überfallen werden. Davon hat Edwin Schuh berichtet am Anfang des Podcasts. Betrifft Sie das eigentlich auch?
Also Kriminalität ist sicherlich ein großes Problem in Mexiko. Die Straßen sind auch tatsächlich gefährlicher geworden. Wir transportieren ja vor allem Stahl. Und der ist natürlich jetzt für die Kriminalität nur bedingt interessant. Das heißt, je nachdem, was ich transportiere, gilt es halt einfach, das richtige Sicherheitskonzept dazu zu planen. Aber sicherlich muss man sich darüber im Klaren sein, dass Transporte durchaus auch abhanden kommen können. Ja, auch wenn das eher Ausnahmefälle sind. Nur wenn es halt passiert, ist es oftmals sehr schmerzhaft.
Ist denn da ein vernünftiges Arbeiten überhaupt noch möglich? Also ich finde, es klingt schon sehr unentspannt.
Also die gesamte Sicherheitsthematik muss man sehr differenziert betrachten. Es ist nicht, dass man in Mexiko landet und überall in Gefahr ist. Ja. Also es gibt einfach Bereiche, Gebiete, die sind gefährlicher. Das können Bundesstaaten sein, das können aber auch Straßenabschnitte sein. Grundsätzlich ist es so, dass es in Zentralmexiko große Bereiche gibt, die eigentlich als sehr sicher gelten. Wo man sich jetzt auch keine Sorgen machen muss, dass man auf der Straße überfallen wird oder dass eben ein LKW auf der Straße überfallen wird oder gar, dass ein Unternehmen hier irgendwie in Bedrängnis gerät. Grundsätzlich lebt man in Mexiko in solchen Compounds, die dann überwacht sind. Und gleich ist es auch für die Unternehmen, die sich in Industrieparks ansiedeln. Und die Industrieparks haben dann ihre Sicherheitskonzepte, also auch die Unternehmen haben ihre Sicherheitskonzepte. Da geht es jetzt aber nicht unbedingt um die Kriminalität, die wir in Deutschland wahrnehmen, also die vor allem mit dem Drogenhandel zusammenkommen, sondern es ist natürlich auch so, dass es in Mexiko ein großes Gefälle gibt, ein Einkommensgefälle. Und es gibt natürlich auch viele Kleinkriminalität, die es für die Unternehmen auch zu beherrschen gilt. Das heißt, in wenigen Fällen reden eigentlich die Unternehmen dann wirklich von den Kartellen, sondern es geht oftmals eben um Bandenkriminalität oder auch um einfache Kriminalität, die es auch in Deutschland gibt.
Sie sagen auch, der Personalmangel ist ein Riesenproblem.
White-Collar-Bereich gibt sicherlich einen deutlichen Fachkräftemangel, angefangen von der schulischen Ausbildung, dann auch über die technischen Ausbildungen, das Ausbildungsniveau nicht auf einem europäischen Niveau. Das heißt, auch wenn die Mitarbeiter oftmals sehr motiviert sind oder in der Regel sehr motiviert sind, muss man dazu sagen, dass das Verständnis von gewissen Grundzusammenhängen oftmals nicht so ausgeprägt ist, wie man das in Deutschland eigentlich als normal empfindet. Und im Blue-Collar-Bereich gibt es in Mexiko genügend Arbeitskräfte. Die sitzen aber in aller Regel dann nicht in den Ballungszentren und müssen dann irgendwo quasi mobilisiert werden.
Und können Sie das irgendwie unterstützen oder fördern?
Ja, einmal suchen wir natürlich den Kontakt zur Regierung, um, ich sag mal, was das Thema Wohnraum angeht und auch das Thema Marketing, ja, dass man, ich sag mal, solche Mitarbeiter auch dann findet in den anderen Bundesstaaten. Also dass zum Beispiel ein Bundesstaat Querétaro für sich wirbt. Erstaunlicherweise kann man aber auch einfach über die Mitarbeiter selbst gut werben.
Wie geht das dann?
Wenn jetzt ein Mitarbeiter von Kernlibers einen neuen Mitarbeiter anwerbt und der auch hier erfolgreich in die Firma integriert wird, dann bekommt der Mitarbeiter dafür auch einen Incentive, wir nennen das Hiring Bonus. Not macht er natürlich erfinderisch und da wird grundsätzlich in Mexiko bei den meisten Unternehmen sehr viel Aufwand getrieben. Ja, das ist schon fast eine Core-Kompetenz, wenn man sich in Mexiko behaupten möchte oder in den Ballungszentren, dass man natürlich seine Prozesse entwickeln muss, wie man Mitarbeiter rekrutiert und vor allem aber auch die Mitarbeiter im Unternehmen behält.
Worauf sollte denn ein Mittelständler achten, wenn er nach Mexiko expandieren will? Haben Sie da vielleicht ein paar Tipps?
Also grundsätzlich kann ich empfehlen, sich mit der Deutschen Auslandshandelskammer hier in Mexiko in Verbindung zu setzen. Die haben natürlich sehr viel Erfahrung und sind auch sehr verlässlich. Und Es macht natürlich auch Sinn, sich mit Unternehmen zu unterhalten, die eben hier schon eine Weile in Mexiko sind. Grundsätzlich hatte ich in den 8 Jahren immer das Gefühl, und auch das Gleiche trifft auch auf Kernlibers zu, dass sich deutsche Unternehmen untereinander helfen und auch bereitwillig Informationen teilen, um so einen Markteintritt zu erleichtern. Also dort mit Selbstvertrauen auch auf die Unternehmen zugehen und versuchen, Informationen zu ziehen. Die jeweiligen Tipps hängen natürlich sehr stark von der Branche, in der man sich dann bewegt, ab. Aber es gibt allgemein gesagt natürlich sehr viele Stolpersteine in Mexiko, die es zu vermeiden gilt. Deswegen ist Netzwerk einfach wichtig.
Gefährdete LKW-Ladungen, Mangel an grünem Strom, Hiring-Bonus und noch mehr Bürokratie als in Deutschland. Einerseits. Andererseits wächst Mexiko als Markt durch das Interesse für das Nearshoring noch stärker als bisher. Bleibt abzuwarten, was sich durch die neue Präsidentin vor allem bei Sicherheit, Klima und Energie ändern wird. Auch der Ausgang der Wahl des US-Präsidenten im November wird wahrscheinlich Auswirkungen haben auf den Nachbarn Mexiko. Vielen Dank also Tim Jenisch für die vielen Einblicke. Wenn Sie sich weiter einlesen möchten, sehr gerne. Wir haben für Sie wie immer spannende Links in den Shownotes. Beispielsweise erklärt GTAI-Zollexpertin Susanne Scholl das USMCA-Abkommen. Unser heutiger Gast Edwin Schuh widmet sich in seiner Analyse der Kfz-Branche und Björn Liska porträtiert Mexiko als Wirtschaftsstandort generell. In der Weltmarktfolge vom kommenden Monat schauen wir dann nicht auf ein konkretes Land, sondern auf die Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz schon jetzt in der Außenwirtschaft bietet. Ein Mitarbeiter von DHL berichtet unter anderem, wie die künstliche Intelligenz LKWs über möglichst unverstopfte Autobahnen lotst, das Lager so bestückt, dass Wege kurz bleiben und nichts unnötig bewegt werden muss und was im Backoffice möglich ist. Es bleibt spannend. Hören Sie also gerne wieder rein.